Durch die Aufnahme talentierter Leute, vor allem Juristen, aus dem Bürgertum in die höheren Ränge der Zivil- und Militärverwaltung, wurde der Graben zwischen den Regierungsorganen und den Eliten auf dem Lande weiter vertieft. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren in der entstehenden Bürokratie des Hohenzollernstaates kaum noch Junker aus dem brandenburgischen Adel vertreten. Dieser Trend wurde unter anderem durch die desolate finanzielle Situation der ländlichen Eliten beschleunigt, die sich nur langsam von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges erholten. Von allen höheren Stellen bei Hofe, in diplomatischen Vertretungen oder beim Militär, die in den 100 Jahren zwischen dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms 1640 und dem seines Urenkels Friedrichs des Großen besetzt wurden, gingen nur 10% an Mitglieder des brandenburgischen Landadels. Der Rückzug dieser Gruppe schuf Platz für einen neuen Typus des Staatsdieners, der sich zunehmend dem Monarchen und seiner Verwaltung verpflichtet fühlte. Es ging in diesem Kampf nicht darum, dass eine Seite vor der anderen bedingungslos kapitulierte. Die Zentralgewalt versuchte keineswegs, die ländlichen Eliten zu dominieren, sondern bestimmte Mechanismen der traditionellen Machtstrukturen. Zu keinem Zeitpunkt war es das Ziel des Kurfürsten, die Stände abzuschaffen oder gänzlich seiner Macht unterzuordnen. Die Ziele seiner Regierung waren stets begrenzt und pragmatisch. Oftmals waren es auch die höchsten Beamten, welche die Regierung zu einem flexiblen und behutsamen Umgang mit den Ständen drängten. Der Statthalter in Kleve beispielsweise, Fürst Johann Moritz von Nassau-Siegen, war ein Mensch, der von Natur aus eher den Ausgleich suchte. Er verbrachte einen Großteil seiner Zeit damit, zwischen dem Landesherrn und den Eliten vor Ort zu vermitteln. Die beiden wichtigsten Vertreter Friedrich Wilhelms im Herzogtum Preußen, Fürst Radziwill und Otto von Schwerin, waren ebenfalls gemäßigte Persönlichkeiten, die den Anliegen der Stände einiges an Sympathie entgegenbrachten. Wenn man sich die Protokolle des Geheimen Rates genauer ansieht, stößt man auf eine wahre Flut von Beschwerden einzelner oder Anfragen bestimmter Stände, die der Landesherr zum größten Teil umgehend positiv beschieden hat. Es dauerte nicht lange, bis die Stände oder doch die in den Ständen organisierten Adeligen Mittel und Wege fanden, um ihre Interessen mit den Ansprüchen des Kurfürsten in Einklang zu bringen. Dabei gingen sie taktisch vor und schreckten nicht davor zurück, mit ihren Standesgenossen zu brechen, wenn es ihnen dienlich war. Ihr Widerstand gegen ein stehendes Heer ließ rasch nach, als sie erkannten, dass ein hoher militärischer Rang eine attraktive Möglichkeit bot, den eigenen Status und ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Das Recht des Kurfürsten, in Absprache mit seinen Beratern die Außenpolitik zu formulieren, stellten sie grundsätzlich gar nicht in Abrede. Ihrer Vorstellung nach sollten sich die Organe der Zentralgewalt und die Granden auf dem Lande gegenseitig ergänzen.